SRF 3.
Wählen zwischen Schutt und Asche. Im Irak wird heute ein neues Parlament bestellt, zum ersten Mal seit der Vertreibung der Terrormiliz IS. Die neuen Abgeordneten erwartet eine Herkulesaufgabe. Berlusconi darf wieder Politik machen. Ein Gericht hat das Ämterverbot gegen den ehemaligen italienischen Regierungschef aufgehoben. Und Erfolgsgeschichte Bio. Seit 25 Jahren sind Bioprodukte in Schweizer Supermärkten erhältlich. Mittlerweile werden damit über 2 Milliarden Franken pro Jahr umgesetzt. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Die Wahlen in Irak finden unter denkbar schwierigen Umständen statt. Viele Städte sind nach dem Krieg gegen die Terrormiliz IS zum größten Teil in Schutt und Asche. Hunderttausende Menschen haben kein Zuhause mehr, Zehntausende fanden den Tod. Dazu kommen Spannungen in der Bevölkerung und eine Wirtschaft, die am Boden liegt. Unsere Nahost-Korrespondentin Susan Brunner war im Vorfeld der Wahl in Irak und hat in Bagdad Amar al-Athath getroffen. Der Wirtschaftsberater arbeitet für die UNO und doziert an der Georgetown-Universität in Washington.
Könnte man Herz und Lungen eines Landes mit einem Stethoskop abhören, würde es im Fall des Patienten Irak gar nicht gut tönen. Entsprechend schlecht ist denn auch die Diagnose, die Amar al-Athath dem Land ausstellt. Der Irak leidet nach fast 40 Jahren Krieg unter einer chronischen Krankheit. Richtig schlimm wurde diese zur Zeit der US-Wirtschaftssanktionen in den 1990er Jahren. Diese schwächten Herz und Lungen der irakischen Wirtschaft.
That has killed or at least suffocated most of the industry in Iraq.
Mangel an Ersatzteilen würgten die Industrie ab. Auch die Durchblutung des Gehirns wurde immer schlechter. Es fehlte Geld für Schulen und Universitäten. Die Fachkräfte, die der Staat teuer ausgebildet hatte, wanderten aus. Die Wirtschaftssanktionen breiteten sich wie eine Infektion im ganzen Körper aus. Die Gesellschaft zerfiel. Weil die Leute Hunger hatten, schauten sie zuerst für sich und nicht mehr für andere.
People facing poverty and they're on the brink of hunger all the time tend to be less cooperative with each other.
Die US-Invasion 2003 machte aus dem kranken Patienten definitiv einen Fall für die Intensivstation. Tausende Regierungsbeamte wurden entlassen, weil sie Mitglieder in Saddam Husseins Baath-Partei waren. Fachwissen in der Regierung ging verloren, die Entlassenen fanden keine Arbeit in der Privatwirtschaft, viele radikalisierten sich und terrorisierten den Staat. Je mehr Gewalt, desto weniger Investitionen. Ein Teufelskreis, aus dem der Irak auch nach der Vertreibung des IS nicht so schnell herauskommt, meint der Wirtschaftsprofessor.
If you are the second most corrupt country in the world, people are not inclined to believe anything you say.
Wer wolle schon in einem Land investieren, das zu den korruptesten der Welt gehöre? Diagnose also: unheilbar krank? Nicht ganz unheilbar. Amar al-Athath sieht trotz allem einen Funken Hoffnung. Der Irak habe dank Öleinnahmen genug Geld, um seine Probleme zu lösen. Pragmatische Politiker müssten ran. Solche gäbe es. Sie müssten jetzt nur noch gewählt werden.
Nun zu weiteren Nachrichtenmeldungen dieses Mittags. Das Wort hat Christian Lüscher.
Der ehemalige italienische Regierungschef Silvio Berlusconi darf zurück in die Politik und wieder ein politisches Amt übernehmen. Ein Gericht in Mailand hat das 6 Jahre dauernde Ämterverbot vorzeitig aufgehoben. Das schreibt die Tageszeitung Corriere della Sera. Eigentlich hätte Berlusconi bis 2019 darauf warten müssen. Wegen des Verbots konnte Berlusconi bei den Parlamentswahlen im März nicht für seine Partei Forza Italia kandidieren. Sollte es nun aber Neuwahlen geben, könnte Berlusconi wieder antreten. Neuwahlen sind möglich, wenn es den Parteien weiterhin nicht gelingt, eine Regierung zu bilden. In Deutschland sollen die rund 800.000 Bauarbeiter mehr Lohn bekommen. Nach langen Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern konnte der Konflikt in der Nacht mit einem Schlichterspruch beigelegt werden. Demnach sollen die Bauarbeiter in Deutschland 5,7% mehr Lohn erhalten. Zudem sollen die niedrigeren Löhne im Osten Deutschlands schrittweise den höheren im Westen angeglichen werden. Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung soll es in Deutschland einen 13. Monatslohn für Bauarbeiter geben. Im Nordosten Burmas haben rund 100 Rebellen ein vom Militär geführtes Casino sowie einen Militärstützpunkt überfallen. Dabei wurden laut einem Regierungssprecher 19 Personen getötet, die meisten davon Zivilisten. 20 weitere Personen seien verletzt worden. Es handelt sich um eine Terrorattacke, hieß es. Der Überfall ereignete sich im burmesischen Chanstadt nahe eines Grenzübergangs zu China. In der Region kämpfen Mitglieder der National Liberation Army für mehr Unabhängigkeit. Laut dem Regierungssprecher gelang es den Sicherheitskräften, die Rebellen in die Flucht zu schlagen. Sie wurden nun vom Militär verfolgt. Der abgewählte Premierminister Malaysias Najib Razak tritt als Präsident seiner Partei UMNO zurück. Die UMNO, die United Malays National Organization, regierte zusammen mit anderen Parteien im Bündnis Barisan National. Auch dessen Vorsitz gibt Najib ab. Najib Razak und seine Frau dürfen das Land derzeit nicht verlassen. Grund sind Ermittlungen rund um den Staatsfonds, den er gegründet hatte. Ihm wird persönliche Bereicherung vorgeworfen. Mehr als ein halbes Jahr nach der Parlamentswahl in Tschechien haben sich die Parteien auf eine Minderheitsregierung geeinigt. Die populistische ANO-Partei von Ministerpräsident Andrej Babiš hat mit den Sozialdemokraten eine Koalitionsvereinbarung unterzeichnet. Darüber muss allerdings noch die Basis der Sozialdemokraten befinden. Babišs Partei hatte die Wahlen klar gewonnen, die absolute Mehrheit im Parlament aber verpasst. Ihm wird vorgeworfen, dass er vor Jahren unrechtmäßig EU-Subventionen in Anspruch genommen haben soll. Das Wetter: heute scheint oft die Sonne bei 23 bis 26 Grad. Am Nachmittag und Abend gehen lokale Regengüsse nieder. Morgen wird es wechselhaft und kühler bei 15 bis 19 Grad und gebietsweise kommt Regen auf.
Info 3 Mittag.
Das Echo dieses Falles hält immer noch nach. Die Wettbewerbskommission, die WEKO, hat vor gut zwei Wochen mehrere Baufirmen im Engadin gebüßt, weil sie untereinander die Preise abgesprochen und einen Teil der Aufträge unter sich aufgeteilt haben, im Wert von mindestens 100 Millionen Franken. Zu viel bezahlt haben nicht nur der Kanton und Gemeinden, sondern auch private Bauherren. Der Fall der Engadiner Baukartelle ist so umfassend, dass die WEKO noch nicht alle Verfahren abgeschlossen hat. Andreas Heinemann ist Präsident der WEKO. Er war heute zu Gast in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Was er dort gesagt hat, Matthias Heim weiß es.
Fast ein Dutzend Engadiner Baufirmen haben 1997 bis 2012 systematisch Bauaufträge untereinander abgesprochen. Es geht um 350 bis 400 Bauaufträge. Wie hoch der finanzielle Schaden ist, lässt sich auch nach den Untersuchungen nur schätzen, so Andreas Heinemann, Präsident der Wettbewerbskommission.
Das hat niemand genau berechnet. Es gibt allerdings allgemeine ökonomische Studien und der Erfahrungswert ist etwa 15-20%, die durch ein Kartell an Mehrkosten auf die Auftraggeber zukommt. Im Einzelfall können es auch 30-40% sein, die mehr bezahlt werden, weil ein Kartell den wirksamen Wettbewerb gestört hat.
Eine wichtige Rolle bei den Absprachen soll jeweils der Graubündnerische Baumeisterverband gespielt haben. Er habe die Sitzungen organisiert, an denen die Preisabsprachen getätigt wurden, so der Vorwurf der WEKO. Der Verband räumt zwar ein, zu den Sitzungen eingeladen zu haben, aber von den Absprachen nichts gewusst zu haben. Der Baumeisterverband weist deshalb die Kritik der WEKO zurück. Doch Andreas Heinemann bleibt bei seiner Einschätzung.
Die Wettbewerbskommission hat festgestellt, dass er für eine Zeit bis 2008 sogar der Dreh- und Angelpunkt des Baukartells war.
Aufgedeckt hat den Fall der Engadiner Baukartelle ein Bauunternehmen. Nach eigenen Angaben hat der Informant allerdings einen hohen Preis dafür bezahlt. Nach seinen Enthüllungen erhielt er keine Bauaufträge mehr. Sein Bauunternehmen ging 2013 Konkurs. Einen Missstand aufzudecken sei kein einfacher Entscheid. Dessen ist sich Andreas Heinemann bewusst.
Das allgemein menschliche und gesellschaftliche Problem sehen wir bei der Wettbewerbskommission natürlich auch. Und ein Whistleblower muss sich das genau überlegen, ob er zur Behörde geht, ob er die Existenz von illegalen Verhaltensweisen aufdeckt. Das ist eine Gesamtentscheidung mit Konsequenzen. Das kann ihm niemand abnehmen.
Gerade weil Kronzeugen oder Whistleblower oft eine wichtige Funktion hätten, wünscht sich Andreas Heinemann, dass der Schutz von Informanten in der Schweiz weiter verbessert wird.
Es gibt ja in der Öffentlichkeit allgemein die Diskussion darum, wie der Status von Whistleblowern ausgestaltet werden soll. Es wird ja im Arbeitsrecht diskutiert, welche Regeln gelten sollen, was ein Whistleblower respektieren muss. Muss er erst zu seinem eigenen Arbeitgeber gehen? Es gibt so ein ganzes Prozedere von Regeln. Ich denke, das ist eine gute Idee, die Regeln über Whistleblowing weiter zu präzisieren.
Der aktuelle Fall der Engadiner Baukartelle ist bislang das größte Verfahren, das die WEKO je geführt hat. Und abgeschlossen sind erst 8 von 10 Verfahren. Zudem können sich die betroffenen Unternehmen noch vor Gericht wehren gegen den Entscheid und die Buße der Wettbewerbskommission.
Info 3 Mittag. Alle ihren Platz zum Leben haben, schonen wir mit Ökoplan die Natur.
Nicht zuletzt dank Werbung wie dieser kaufen wir in der Schweiz auch weiterhin immer mehr Bioprodukte. In den letzten 10 Jahren hat sich der Biokonsum bei uns verzehnfacht. Von Klassikern wie Rüebli und Zucker bis zum Bio-Prosecco gibt es fast alles. Bioprodukte im Wert von 2,7 Milliarden Franken wurden letztes Jahr verkauft. Laut den neuesten Zahlen des Bundes gibt es dann auch immer mehr Landwirtschaftsbetriebe, die auf Bio umstellen. Fast 390 Betriebe waren es alleine letztes Jahr. Mit zu diesem Erfolg beigetragen hat auch die Tatsache, dass es Bio seit 25 Jahren nicht mehr nur auf Bauernhöfen gibt, sondern auch in Supermärkten. Wirtschaftsredaktorin Döni Schmutz.
1993 war für Biobauern ein bedeutendes Jahr. Damals erhielten sie vom Bund erstmals Direktzahlungen für ökologischen Landbau. Im selben Jahr stieg Coop als erster grosser Detailhändler der Schweiz ins Biogeschäft ein. Mit dabei war Roland Frevel von Coop. Dass der biologische Landbau als förderungswürdige Produktionsform ins Landwirtschaftsgesetz aufgenommen worden sei, sei für die Bauern ein wichtiges Signal gewesen. Mehr nicht, sagt er.
Diese Anreize, die waren nicht unglaublich attraktiv. Wir hatten eigentlich das Gefühl, es braucht mehr, um hier wirklich eine Bewegung auszulösen.
Deshalb wollte Coop mit dem Branchenverband BioSwiss zusammenarbeiten. Eine Idee, die beim Branchenverband anfangs auf grossen Widerstand stieß. Denn die Biobauern waren es bis dahin gewohnt, ihre Produkte den Stammkunden direkt ab Bauernhof zu verkaufen. Ein grosser Detailhändler passte nicht zum Bild vom idyllischen Bauernhof, erzählt Urs Brändli, Präsident von BioSwiss.
Die Pioniere, die hatten etwas Mühe damit. Man steigt mit einem nationalen Multi ins Bett. Das konnten die sich nicht vorstellen, aber dennoch eine grosse Mehrheit der Bioproduzenten haben erkannt, wenn wir mehr Biobetriebe wollen in der Schweiz, dann müssen die Bioprodukte auch an mehr oder weniger sämtlichen Orten, wo Konsumentinnen und Konsumenten ihre Produkte einkaufen, dort müssen die Produkte auch erhältlich sein.
So kam es, dass Coop mit BioSwiss eine Partnerschaft einging und 1993 ins Biogeschäft einstieg. 2 Jahre später zog die Migros nach. Die Detailhändler lagen richtig. Die Bio-Umsätze legten stetig zu. Heute sind die Schweizerinnen und Schweizer Weltmeister im Biokonsum. Allerdings, Bio sei nicht immer am nachhaltigsten, sagt Johann Six. Der Belgier ist Agrarökologe an der ETH Zürich. Man müsse das ganze Ökosystem betrachten. Zum Beispiel beim Anbau von Gemüse.
We have shown in quite a few systems that you can actually by combining organic fertilizer with inorganic fertilizers.
In verschiedenen Versuchen hätten sie gezeigt, dass eine Kombination von biologischem mit herkömmlichem Dünger nachhaltiger sei als reine Biodünger, weil weniger Treibhausgase ausgestoßen werden und weniger Nährstoffe aus dem Boden gewaschen werden. Ungeachtet dessen gehen die Detailhändler davon aus, dass die Nachfrage für gesunde und natürlich produzierte Lebensmittel weiter zulegen wird. Die Konsumenten haben es also bis zu einem gewissen Grad selber in der Hand. Sie können die Produktion mitsteuern, indem sie genau hinschauen, wie ein Produkt produziert wird und woher es kommt.
So viel Info 3 am Samstagmittag. Produziert haben die Sendung Bettina Studer und Patrick Seiler. Wir wünschen einen schönen Nachmittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.